Der Expressionismus ist im Prinzip ein Ausbrechen aus Normen, aus der Zeit, aus den gesellschaftlichen Zwängen, wo man sich mehr mit Ausdruck, mit Farbe auch auseinandersetzt und viel auch an die Seen reist, aufs Land, um sich wirklich mit der Natur mit auseinanderzusetzen.
Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Nolte. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst, leicht verständlich. Wir sind heute auf Eisen gegangen, auf Einladung hin des LWL Museum in Münster. Darauf befreue ich mich sehr, sehr, weil ich wohne nicht unweit von Münster und es ist eins meiner Lieblingsstädte und Lieblingsmuseen. Ich begrüße heute im Interview hier in der Ausstellung zu Otto Müller Frau Dr. Pirsig Marschall. Wir haben uns vorher geeinigt, dass wir uns duzen dürfen. Tanja, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ich freue mich auch, dass wir heute durch die Müller-Ausstellung gehen können.
Ja, lass uns einmal die Hörer hinführen zu Otto Müller. Wir verorten ihn im Expressionismus. Kurz, was macht den Expressionismus aus und in welcher Zeit verorten wir ihn? Kannst du als absolute Expertin, du beschäftigst dich seit 32 Jahren mit Otto Müller, du hast promoviert auf Otto Müller. Wenn jemand weiß, wer Otto Müller war, dann du. Einige Worte zu Otto Müller.
Ja, Otto Müller ist 1874 ganz mal in Liebau in Schlesien geboren. Also er gehört also mit zu den Künstlern zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Studierte ursprünglich an der Kunstakademie in Dresden für einige Zeit, bevor er dann 1907 auch nach Berlin gezogen ist und dort 3 Jahre später in den oder Umkreis der Brücke Künstler auch gerät und gleich ihnen die nächsten Jahre in der Großstadt gelebt hat. Er ist nicht so farbenfroh und farbenintensiv wie seine Künstlerkollegen, aber er ist auch einer der Künstler, der sich sehr stark mit den Themen der Zeit beschäftigt, der einen sehr eigenen Stil entwickelt, der ausbricht aus der Norm, aus dem Grunden, der sehr nicht vielleicht so expressiv malt.
Ja, für uns einmal die Hörer zum Expressionismus. Was macht den Expressionismus aus in der ganzen Entwicklung?
Der Expressionismus ist im Prinzip ein Ausbrechen aus Normen, aus der Zeit, aus den gesellschaftlichen Zwängen, wo man sich mehr mit Ausdruck, mit Farbe auch auseinandersetzt und viel auch an die Seen reist, aufs Land, um sich wirklich mit der Natur mit auseinanderzusetzen.
Ja, beim Expressionismus denke ich gleich auch immer an die Brücke. Wie gesagt, Otto Müller war ja auch Teil der Brücke. Ich glaube, 1910 ist er dazugestoßen, die 1913 dann wieder auseinandergegangen ist. Aber er hat weiter Kontakt gehalten zu den Brücke-Künstlern wie Kirchner. Und wenn ich an Kirchner-Werke denke, die sind ja sehr farbenfroh. Aber das waren ja die Werke von Otto Müller nicht. Der hat sich ja in bestimmten Farben auch bewegt.
Ja, Müllers Farben waren verhaltener. Das lag zum Teil auch an seiner Technik. Er hat ja mit Leimfarbe oder Temperamalerei auch gearbeitet, die viel matte herüberkommt. Und doch finde ich, auch wenn er nicht diese explosiven Farben hat, ist seine Farbigkeit schon sehr beeindruckt. Also wenn man hier Werke von ihm sieht mit diesem Blau, wie das mit dem Grün gegenübersteht, so richtig zum Leuchten bringt. Also er hat schon auch ein Gespür für Farbigkeit, auch wie er Farben zusammensetzen kann. Aber im Vergleich zu Kirchner, der ja im Prinzip losgemalt hat, würde man sagen, und sein Motiv auf die Leinwand gesetzt hat oder aufs Blatt, hat Müller sehr strukturiert gedacht, sehr geometrisch gearbeitet. Also für ihn war es sehr wichtig, den Bildaufbau auch zu haben und hat ein sehr kleines Repertoire auch nur gehabt, wenig Themen, um sich wirklich intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen. Zum anderen aber auch, weil er sich mit diesen Themen und vor allen Dingen, wie gesagt, gerade schon erwähnt, immer auch wie sie mit der Ordnung der Struktur in seinen Bildern auseinandersetzt. Es sind wohlgebaute Darstellungen und Kompositionen, anders als, wie gesagt, bei den anderen Brücke-Künstlern, wohl Faszinierte angezogen hat, ist, dass er so ganz seinen eigenen individuellen Stil auch entwickelt hat und den auch konsequent beibehalten.
Zur Leimfarbentechnik kommen wir dann, glaube ich, später nochmal zu, weil das macht es ja auch schwierig, Werke von Otto Müller irgendwo aus ganz Deutschland zusammenzuholen. Ich glaube, es gibt einige Museen, die gar nicht mehr herausgeben, wo die Werke auf einer Sperrliste sind.
Genau, das ist, muss ich ganz offen gestehen, auch bei unseren Werken der Fall. Die sind auch inzwischen in so einem empfindlichen Zustand, dass wir sie nicht mehr ausleihen. Deshalb sind wir aber auch sehr dankbar, dass sich viele Leihgeber von den Werken getrennt haben und sie noch reisen haben lassen. Interessant ist, dass die amerikanischen Leihgaben, wir haben zum ersten Mal seit über 70 Jahren auch drei Werke aus Amerika, die lange nicht gereist sind, die wenig reisen. Das sieht man dem Zustand der Werke auch an. Sie sind stabiler als einige der anderen Objekte oder Gemälde, die wir haben. Und damit trennt sich aber diese Oberfläche von dem Bilduntergrund, was man es von außen als bloß nicht sieht, aber es halt den Zustand der Werke so extrem empfindlich auch macht.
Und das macht es so schwierig, da Werke irgendwo zusammenzuholen. Wir haben jetzt 150 Jahre Otto Müller, ihr wollt daran erinnern. Und ich bin ganz gespannt, wollen wir einmal durch die Ausstellung gehen und du das Ausstellungskonzept uns erklären oder den Hörern?
Gerne, weil wie gesagt, wir sind auch nicht chronologisch vorgegangen. Es ist auch nicht in dem Sinne eine Retrospektive, da es einfach auch am Anfang nicht klar war, wie viele Werke dürfen überhaupt noch reisen und zusammenkommen. Aber wir haben uns von Anfang an auch entschieden, die Werke thematisch zusammenzustellen und damit auch die Werke in anderen Kontexten zu präsentieren.
Wir sind im ersten Raum hier, kurze Beschreibung für unsere Hörer. Der Raum ist dunkel gehalten, dunkle Wände und aber leuchtende Kunstwerke, die sehr schön ausgeleuchtet sind. Wir sind direkt vor einem ersten Kunstwerk. Was ist das für ein Kunstwerk? Was wird dort gezeigt?
Das ist eines der Werke, was ich zum allerersten Mal wirklich vor ein paar Wochen gesehen habe, was normalerweise in St. Louis in Amerika hängt und welches einfach ein großartiges Gemälde ist. Also es zeigt halt drei sitzende Frauen, wovon wir die vordere Frau dem Besucher mit dem Rücken zugewandt ist und im Prinzip den Blick auch in das Werk hineinleitet. In einer Gruppenanordnung mit zwei weiteren Frauen, die etwas mehr im Hintergrund sind und auf den Betrachter ausgerichtet. Und das Ganze ist von Laubwerk umgeben. Und dieses Grün drumherum gibt im Prinzip nur noch den Rahmen.
Was ich jetzt bei diesem Bild sogar ästhetisch finde, ist, dass ja das Hauptaugenmerk nicht jetzt auf die Genitalien oder irgendwo so gelegt ist. Er stellt zwar Frauen dar, aber schief ist es ja alles überdeckt. Das finde ich ja noch ganz.
Die wirken so als Gruppe zusammen.
Genau,
also
so genau.
Im Prinzip, also ich mich erinnere, diese Rückenfigur immer noch so ein bisschen, auch wenn es sehr weit hergeholt ist, an Caspar David Friedrich, die den Blick erstmal so in das Bild hineinleitet und im Prinzip sie wie in einer Konversation im Gras zusammensitzen, in der Natur beschäftigt. Es war ja auch die Zeit um 1900, wo man aufs Land ging, wo die FKK-Kultur kam, wo die Wandervögel auftaten. Also es war im Prinzip, man wollte aus der immer größeren Industrialisierung die Städte, wir müssen bedenken, wie schnell ist Berlin seit 1871, seit der Reichsgründung, gewachsen. Die Trams, alles gab ganz andere Möglichkeiten. Man wollte sich auch aus dieser wilhelminischen Enge der Gesellschaft auch lösen und dementsprechend oft auch, das war ja vor allen Dingen auch bei Kirchner, der ja auf Fehmarn so sein Paradies gefunden hat, an Reisen oder dieses Zusammensein auf der Insel in der Küste auch eine Rolle gespielt hat, was sie dann dargestellt haben, weil Müller hat auch viel seine Freunde, seine Kollegen oder halt vor allen Dingen seine Frauen dargestellt und oft sehr typisiert.
Ja, welches Thema hat jetzt dieser Raum? Wenn wir gucken, es sind überall Werke, wir können hier mal durchgehen, die sehr schön in Szene gesetzt sind. Ich finde sehr schön die Wandfarbe zu diesen Werken. Da leuchten sie richtig, man kann sie sehr schön betrachten. Ich finde die Farben sehr schön. Wir sehen vielfach Natur, wir sehen Nacktheit, war teilweise ästhetisch noch dargestellt. Jetzt eine Frau von hinten. Welches Thema hat dieser Raum? Das ist ja thematisch aufgebaut und nicht chronologisch.
Genau, also wie gesagt, das Thema dieses Raumes, übrigens die Wand, ist ein ganz dunkles Samtblau, weil von Anfang an wollte ich gerne hier sowas richtig Dunkles auch haben, um die Bilder nochmal anders auch wirken zu lassen, wenn man reinkommt, auch dadurch, dass wir hier so den Eindruck und auch die Motivik nochmal in einen anderen Kontext zu setzen. Aber Thema dieses Raumes ist, also ursprünglich war er Mensch und Natur. Wir nennen es aber hier in der Ausstellung Aneignung und oder Inspiration und Aneignung.
Jetzt ist das ja vielfach auch nicht die Wirklichkeit, die hier dargestellt wird. Das sind ja wahrscheinlich auch ja, oder das ist die Wirklichkeit des Künstlers, was er gesehen hat, aber nicht vielfach auch die Wirklichkeit, oder wie sehen Sie das?
Also ich würde sagen, es sind viele sehr durchweg auch komponierte Bilder, dass er halt eine Vision, eine Vorstellung oder auch so seinen Romantik dort mit einer Rolle spielt. Also interessant ist, das werden wir auch noch, er hat ja immer eigentlich nur von seinen Partnerinnen als Modell genutzt. Er hat keine Berufsmodelle genommen. Er hat aber als eben Maschka, seine erste Partnerin und Frau, nicht zur Verfügung auch eine Gliederpuppe geschnitzt, die wir auch hier in der Ausstellung haben. Sodass es manchmal vielleicht nicht ganz klar ist, hat er von Modellen oder seinen Frauen, hat er von Fotografien oder hat er auch von diesen Gliederpuppen, also braucht er teilweise wirklich auch Modelle.
Was mir auffällt, er hat vielfach Frauen abgebildet hier. Ne?
Ja, er war im Prinzip wie auch seine Vorbilder zum Teil ein Maler von Frauen. Also hat sich, also es gibt durchaus auch Männer in seinen Werken. Das wird oft gesehen, dass er nur Frauen, das stimmt so nicht. Es gibt auch viele Badende, wo er auch ein oder mehrere Jünglinge, das werden wir nachher auch im Raum der Badenden noch sehen. Wenn er sich mit Akten beschäftigt, holt er sich oft oder zitiert er oft oder die Inspiration von Künstlern wie Tizian, dessen Werke er in der Dresdner Gemäldegalerie sehen konnte.
Magst du mal ein, zwei Sätze verlieren? Du hattest gerade schon Maschka erwähnt, eine seiner Frauen, aber eine bedeutende in seinem Leben. Ich glaube, er hatte 4 Frauen und mit 3 war er auch verheiratet. Magst du zu den Frauen noch mal was sagen oder werden die thematisch auch aufgenommen in dieser Ausstellung und kommen wir da noch zu?
Ich kann ganz kurz was zu Ihnen sagen. Wir haben aber einen Raum den Frauen gewidmet, weil wir nämlich auch der Frage nachgegangen sind, wer waren seine Modelle, was wissen wir auch über seine Modelle oder seinen Frauen. Wie gesagt, das Interessante ist wirklich, dort ist es auch gerade erwähnt, er hatte 4 Partnerschaften. Und mit 3 war er auch verheiratet. Also auf der einen Seite der Ausbruch aus den ganzen Normen, der gilt ja auch als sehr unkonventionell. Auf der anderen Seite doch dann wieder auch, wenn man es nennen kann, sehr bürgerlich. Und dann kurz vor, also die letzten 3 Jahre mit Elfriede Timm, die er dann auch kurz vor seinem Tod noch heiratet.
Wir gehen einmal weiter. Jetzt stehen wir vor einem kleinen Werk, was für mich so ein bisschen außer Rolle fällt, weil hier, wenn ich vom Weiten gucke, erinnert mich das ein bisschen an Südsee. Ich würde fast schon sagen, Gauguin irgendwie mäßig. Was ist das, was hier reinfällt?
Genau, die Assoziationen sind, würde ich sagen, treffend, weil man hat hier einen sitzenden Mädchenakt unter Palmen, vermutlich vor einem Hintergrund. Wir sehen einen Berg, wir sehen Wasser, also auf einer Insel. Es ist sehr kleinformatig. Das ist so das erste Anzeichen dafür, dass es mal als Buchillustration gedacht war. Denn nicht nur Müller, auch Pechstein hat dieses Buch illustriert. Und ich meine, dass es gibt 3 Motive, diese sitzenden Akt, ein Liebespaar oder ein Paar und noch eine weitere Darstellung.
Einmal noch kurz, woher stammen die Werke alle? Was ist im Eigenbesitz hier von Welt und aus welchen Ländern oder woher stammen die Werke?
Wir haben insgesamt selbst 4 Gemälde von Otto Müller und 13 Lithografien. Wir haben in der Ausstellung insgesamt 90 Werke von 42 Leihgebern, die aus Deutschland kommen, aus Österreich kommen, der Schweiz und auch Amerika. Ich überlege, ob ich gerade noch ein Land vergessen habe. Aber es ist inzwischen, das ist uns bei der Vorbereitung für die Ausstellung aufgefallen, sehr viel inzwischen in der Schweiz oder auch nach Amerika. Und auch anderen Kosten einfach auch sagen, schön zu haben, aber leider nicht möglich.
Ja, ich weiß das selber. Wir haben Berliner Mauer, Original Berliner Mauer nach L.A. verkauft, die ich auch gestalten durfte. Und ich weiß, was mit Zoll- und Transportkosten, das sind Originalteile, 2,3,8 Tonnen schwer, was das gekostet hat. Jetzt sind wir an dem Raum, sag ich mal, der den Frauen gewidmet ist. Wir schauen hier direkt auf Fotos auch. Und auf dem ersten Foto schon erkennt man ja Maschka eindeutig hier in sehr jungen Jahren, wo sie sich wahrscheinlich auch kennengelernt haben.
Genau, das sind frühe Fotos aus der Zeit, so um die Jahrhundertwende, auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Frauen, was wissen wir eigentlich über sie? Sie waren ja alle als Künstlerinnen oder irgendwie auch tätig. Gibt es irgendwo noch Werke, die sie geschaffen haben? Wissen wir etwas über Ausstellungen? Was wissen wir? Wie sahen sie aus? Und das ist so das Thema hier in dem zweiten Raum und wo wir halt auch verschiedene Quellen studiert haben, um wirklich zu fragen, es gibt eine Bild, aber es ist wirklich das Bild auch von ihr. Was war sie für eine Frau? Was erfahren wir aus den Briefen, aus den ihren eigenen Briefen an Sammler, an Briefen von Müller, an sie, von Äußerungen von Freunden, Weggefährten? wie sie dargestellt sind und wie sie eigentlich waren. Und es ist interessant, dass es halt ganz unterschiedliche Blicke auch gibt, aber wir haben uns auch sehr stark auf das Quellenstudium wirklich auch bezogen. Das war bei Elisabeth so, dass wir halt ihre Briefe, ihre Tagebücher, und Müller sagte ja mal, meine Bilder erzählen mein ganzes Leben und Erleben. Das ist eine Äußerung, die seine Schwester Emmy in ihren Erinnerungen wiedergibt, die auf die Bilder von Müller einlassen und kann dann sehr, sehr viel entdecken.
Das ist immer wieder das Spannende an der Kunst, diese ganzen Biografien und diese Zeit, wann sie entstanden sind. Und das wollen wir auch gerade unseren Hörern mitgeben, dass Bilder viel, viel mehr sind.
Auch was für eine, woher kommt man? Denn Müllers Bilder werden heute einfach auf der einen Seite auch anders zum Teil gelesen.
Und das ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ich habe auch mal Diskussionen mit Kommunen teilweise mitgeführt. Da würde mir mal Ihre Meinung oder deine Meinung sehr interessieren. Gibt es einen Unterschied zwischen einer Malerin und einem Maler, die einen weiblichen darstellt? Spielt bei dem Maler da immer dieser lüsterne Blick eine Rolle? Oder würde man das nicht erkennen, wer das gemalt hat?
Das ist eine interessante Frage. Wir haben übrigens auch, deshalb kannst du dir dieses Bild nachher auch machen, eine weibliche Künstlerin aus der Zeit hier mit, die auch deren bevorzugtes Motiv weibliche Akte waren, auch in ganz unterschiedlichen Darstellungen. Es ist die Frage, weil oft weiß man ja, man erkennt, also zumindest wenn man sich mit Kunstgeschichte beschäftigt hat, doch relativ schnell einen Stil, sodass es nicht ganz so einfach ist zu sagen, es ist wirklich ein Mann oder eine Frau, die es gemalt hat.
Eine Frage zu den Titeln. Hat Müller eigentlich selber die Titel vergeben oder sind die posthum dann auch im Rahmen von Veräußerungen oder durch Galeristen vergeben worden?
Beides. Müller selber, das ist auch eine Diskussion, ist halt die Frage, wann spricht man, hat er Titel vergeben oder nicht Titel vergeben? Wenn er in seinen Briefen auf bestimmte Werke verweist mit einem Titel, das haben wir gerade bei den Darstellungen des Zintzitzenraum ja, oder sie auch in Ausstellungskatalogen zu Lebzeiten nennt, würde ich sagen, das sind Titel, die von ihm oder die er zumindest auch freigegeben zugestimmt hat. Es gab zu Lebzeiten aber Beispiele, wir haben im letzten Raum ein Bild, Selbstbildnis mit einer Altmann und exotischer Blume. Das ist, als es erstes Mal ausgestellt wurde unter dem Titel Jüngling und Mädchen ausgestellt. Titel wie Landschaft 1, Landschaft 2, Landschaft 3. Also es ist sehr unterschiedlich. Wir können uns oft nicht an den Titel auch orientieren. Und doch gibt es bestimmte Titel, die noch immer so auch genannt werden, wie sie in den ersten Ausstellungen noch zu Lebzeiten auch erschienen sind oder auch wie er sie im Briefen nennt. Und wenn wir nicht wirklich eine Abbildung bei Müller haben, ist es oft auch wirklich schwer, Titel und Werk zuzuordnen.
Hier sehen wir eine in diesen Gliederpuppen. Das ist ein Original.
Das ist ein Original. Das können wir aus den Briefen auch, also Postkarten. Es gibt zwei Postkarten, die wir hier reproduziert haben von Erich Heckel, wo er diese Gliederpuppen darstellt. Man konnte auch das so ein bisschen bewegen durch diese gespannten, diesen Faden, der da durchgeht. Die männliche Figur scheint aber grundsätzlich keine Arme gehabt zu haben, wenn wir uns das hier auch anschauen. Bei der weiblichen Figur könnte man davon ausgehen, ich habe sie vor Jahren mal gesehen. Unglücklicherweise ist sie verschollen, denn wir hatten ein extremes Glück, dass wir diese Skulptur im letzten Jahr als Dauerleihbare bekommen haben. Dadurch, dass jemand bei dem Nachlass der Witwe von Josef Müller, also dem Sohn von Otto Müller, diese Skulptur erworben oder diese Puppe erworben hat und dann gefragt hat, ob wir mehr darüber wissen. Wir hatten, wie gesagt, Natasha Kelly, die sich ja auch schon, also wir kannten den Film zu Millies Erwachen und ihre Arbeiten und hatten sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnte, sich mit Müllers Darstellung von schwarzen Menschen in seinen Werken zu beschäftigen, weil es eine Perspektive ist, die von uns nicht bearbeitet werden kann. Und sie hat sich ausgehend von dem Werk der Brücke-Künstler, welches sich heute im Museum Ludwig findet, ist eigentlich auch in den Beziehungen Müllers zur Brücke ausgegangen.
Ja, sehr, sehr spannend für mich jetzt gerade dieser Raum auch, weil ich gerade an der Black Series arbeite. Da geht es einmal um die Farbe Schwarz in der Kunst, aber auch im Rassismus. Jean-Michel Basquiat spielt eine Rolle. Das ist sehr spannend für mich hier. Wollen wir einmal in diesen Raum verlassen und in den nächsten Raum gehen?
Ja, hier wieder ein ganz anderer Raum.
auch wieder eine andere Farbe, aber das finde ich gelungen, von Raum zu Raum farblich unterschiedlich hier.
Also auch den Gelbton. Gelb ist immer so bei mir, wie der nächste Raum dann gestrichen ist, immer so ein bisschen nicht ganz meine Farbe, aber das sind dann Zugeständnisse.
Ich bin erschlagen von der Anzahl der Werke. Also so viele Werke hatte ich jetzt nicht mitgerechnet, die jetzt hier so komprimiert zu finden.
Ja, wir haben aus Wien, das ist interessant, aus der Albertina haben wir insgesamt 4 Leihgaben auch. Und wir haben auch noch aus dem Museum auf Mumok haben wir noch einen sehr schönen Akt auch mit diesem Serb. Dass wir sind da jetzt gar nicht ins Raum der Frauen drauf eingegangen, aber es gibt schon auch großartige Werke, auch in Sammlungen, wo man es nicht erwartet.
Es muss ja auch ein Anreiz sein für unsere Hörer, hier wirklich live vorbeizukommen und sich die Werke anzugucken und dann solche Werke auch nochmal hier zu suchen und zu finden. Hier so ein bisschen explosiv, noch fast verhalten für Brücke-Künstler, Expressionismus. Die gehen ja noch farbiger rein. Aber hier der klassische Müller von seinen Farben, er bleibt immer in einer Range, sage ich mal, aber sehr abgestimmt.
Das stimmt so. Ja, und dann, bevor wir hier rausgehen, noch die Darstellung einer weiblichen Künstlerin, Dorothea Metz-Johansen, die in Hamburg aufgelebt hat. Das August-Macke-Haus hat vor ein paar Jahren von ihr und ihrem Mann eine Ausstellung gemacht, die Müller aller Wahrscheinlichkeit auch gekannt hat. Denn auch Müller war in der Hamburger Sezession. Ivo Hauptmann lebte in Hamburg, der Cousin, den ich anfänglich erwähnte. Und das ist, wie gesagt, eine weibliche Darstellung von Badenden. Hier sieht man auch sehr expressionistisch ausgeführt, wie gesagt, für sie, die sehr stark von Werken von Paul Cézanne, aber auch von den Brücke-Künstlern sich hat inspirieren lassen. Eine sehr ausdrucksstarke Formenstraße. Also wir sehen ja auch hier das Bild dominierende, fast ja, lebensgroße Akte, die aber ganz unterschiedliche, sowohl in Größe wie auch Aussehen, ganz unterschiedliche, zwei unterschiedliche Frauen auch der Akte darstellen.
Ich finde es mal spannend, das hatte ich damals auch in der Diskussion vorgeschlagen, eine Ausstellung zu machen mit Akten, ohne dass man weiß, wer diese Akte gemalt. Und man lässt den Betrachter in dieser Ausstellung rätseln, ob das jetzt eine weibliche oder Malerin war oder ein Maler. Das finde ich mal spannend.
Nee, und das, wie gesagt, ihr bevorzugtes Modell waren weibliche Akte. Das ist ja auch, also es ist nicht nur ein Thema, mit dem sich nur Männer beschäftigt haben. Und ich finde, sie ist farblich extrem austauschbar, auch in Formen. Und wie gesagt, ja.
Da sieht man jetzt in dem Bild, ich habe da gerade für unsere Hörer drauf gezeigt, das geht fast ins richtige Orange schon rein. Ein Oberstenkel, der da abgesetzt ist zu einem Gelb, die eine weibliche Darstellung ist mehr gelblich gehalten, die andere fast im Orangetönen. Das macht diese Spannung auch aus.
Dann vor diesem eigentlich kommt im Herkontrast, also in dem halt wirklich so diese Gegenfarbe Grün und Blau im Hintergrund, diese Farben im Vordergrund, das Gelb und das Orange nochmal so wichtig zum Leuchten bringen. Blau und Orange sind halt Farben, die sich gegenseitig aufsteigern. Aber auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wie gesagt, auch hier kommen ganz unterschiedliche Vorbilder mit rein.
Jetzt kommen wir in den gelben Raum und hier sind die Kunstwerke von den aktuellen Künstlern aus der Sinti- und Roma-Community.
Genau, wir haben hier auch Werke von Otto Müller. Also hier in diesem Raum, wir weisen auch beim Eingang in den Raum rein, aber es ist hier halt auch ein Raum, den wir sehr lange auch diskutiert und besprochen haben. Denn wie gehen wir halt auch mit den Titeln um? Denn wir sind und wollen ja auch, das ist ja auch inzwischen auch im Prinzip die Museums-Icon-Regel, das ist offen und zugänglich für alle Societies, und um Leute hier willkommen zu haben oder auch hier reinzugehen, sollten sie nicht mit Begriffen konfrontiert werden, die verletzen, die diskriminieren oder stigmatisieren. Und aus diesem Grund weisen wir im Anfang des Raumes darauf hin, dass wir hier ganz unterschiedlich mit den Titeln umgehen, weil wir sind noch am Anfang, wir wissen auch noch nicht, wie wir letztendlich als Museum damit auch umgehen werden. Zwischen 1924 und 1929 reist er auf den Balkan, nach Ungarn vor allen Dingen, aber auch nach Bulgarien und Rumänien und fotografiert und zeichnet vor Ort die Gemälde und auch die Mappe, die er mit diesen Motiven erstellt, entstehen erst nach seiner Rückkehr in Breslau. Und er stellt halt auch, er ist ein Nicht-Römer erstellt dieses doch in der Zeit oder dieses seit Jahrhunderten der typische Stereotype Bild des Sintizentromia auch da. Gleichzeitig stellt er sie halt sehr objekthaft, sehr anonymisiert dar. Wir wissen halt nicht, wen er da dargestellt hat, obwohl wir stehen gerade vor einem Werk hier, wo wir sehr deutlich auch seine eigenen Züge erkennen können. Also er transfiziert auch sein eigenes Bild, seine eigene Vorstellung. Ist es die Freiheit? Ist es die Familie? Wir wissen nicht, was ihn bei einem angezogen hat, aber er hat auch ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Romantisierung.
Er hat sich ja, glaube ich, zu dieser Zeit in Breslau auch gar nicht so wohl gefühlt. Ich glaube, es war auch eine Sehnsucht, immer wieder auf den Balkan zu fahren.
Genau, also es ist im Prinzip vielleicht auch so eine Art Flucht gewesen, dass er in den Sommermonaten vielleicht auch durch seine möglicherweise schon Lungenkrankheit oder auch Gesundheitszustand, dass er immer wieder dorthin gereist ist. Es ist eine Faszination, die von ihm schon sehr früh oder aus Briefen hervorgeht. Das ist, dass er schon Interesse auch hatte, sich mit der Community auseinanderzusetzen oder sie darzustellen. Aber er macht es wirklich erst in den 20er Jahren. Und dazu kommt ja dann auch nochmal verstärkt, was auch gerade in der Nachkriegszeit und in der Interpretation Luna de Rosa, die sich auch mit der Diskriminierung und der Geschichte der Sintizentromia in ihren Werken auseinandersetzt. Großformatige Stoffarbeiten, wo sie wirklich so auch hier erzählen von dem Vertreiben oder Raum aus Indien, die Geschichte der Verfolgung erzählt und diesen schwarzen Kreis, dieses Loch, das Sie sehen, das stellt dann auch den Holocaust in Frankfurt dar. Also die Charlotte Lagatasch, eine Künstlerin, die aktuell übrigens, ich meine auch heute sogar, heute ist der 19., nee, am 19., schon seit ein paar Tagen, eine Ausstellung in der Tate St. Ives eröffnet hat und auch gerade im Bonifanten-Museum in Maastricht zu sehen ist.
Jetzt sind wir, glaube ich, in dem letzten Raum.
Also wir hatten ursprünglich vorgehabt, im ersten Raum auch biografisch seine Selbstbildnisse zu zeigen und haben dann aber auch, also zum einen lag es daran, dass der letzte Raum am Anfang uns Schwierigkeiten so ein bisschen auch bereitet hat. Was ist jetzt hier das zentrale Thema? Was bringen wir hier nochmal? Und gerade am Ende muss ein Raum auch nochmal einen Eindruck hinterlassen. Otto Müller im Dreiviertelformat zeigt in einem doch sehr losen Jackengewand. Also man sieht so dieses Unorthodoxe ihm da auch an. Er trägt um den Hals vor der Brust ein Pentagramm, was er nach Aussagen seines Freundes Erich Heckel immer getragen haben soll, weil er sehr abergläubisch war. Es ist aber das einzige Werk, was ich kenne und Foto, wo man dieses Pentagramm wirklich sehen kann. Wie gesagt, spannend ist auch immer mit seiner Pfeife in der Hand, wenn man sich so diese Fingernägel anschaut. Ein sehr ähnliches Pendant dazu vor allem. Hier haben wir einen roten Hintergrund mit diesen doch sehr starken grafischen Zeichen. Es gibt ein Pendant in sehr starken Grüntönen, wo er mit so einem Malerkittel dargestellt ist. Wir hätten es gern gezeigt, aber dieses Werk aus St. Louis durfte nicht reisen aufgrund von Provenienzproblemen. Denn viele Werke, die zu uns aus Amerika oder auch aus Wien oder aus dem Ausland kommen, brauchen wir die sogenannte Rückgabegarantie. Das heißt, wir müssen bestätigt haben, dass die Werke frei von Rechten Dritter sind und nicht.
Ich will noch mal aus Eigeninteresse auf ein Werk eingehen. Ich weiß nicht, ob es das ist, was ich hier die ganze Zeit erwartet habe. Ist es das Bild, wo er sich auch als Schwarzer darstellt?
Nee, das ist nicht. Also da, wo er sich als Schwarzen dargestellt hat, das waren die Bilder oder die Gemälde von Müller, die wir im Raum von Natasha R. Kelly reproduziert haben. Das ist ein Werk, vermutlich um 1911 entstanden, von dem ich sagte, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach auch Sam und Nelly dargestellt sein können. Denn er ist, wie gesagt, wir wissen halt wenig über ihn. Das ist ja oft das Interessante, dass man alles fast zu den Bildern zuordnen kann, alles, was Symbolik drumherum dargestellt ist, dass man aber nicht weiß, wer waren eigentlich Sam und Millie.
Und das Rätsel ist bis heute nicht gelöst. Wir sind jetzt am Ende, glaube ich, angekommen, dieser Ausstellung.
Vielleicht sollten wir noch mit diesem Bild enden. Das ist ein ungewöhnliches Werk, obwohl es auf der anderen Seite doch wieder sehr gewöhnlich ist. Es ist ein recht formatiges Bild mit einem unten links in der Tanz-Liebespaar oder das wie so ein Tanzpaar ausschaut, ob sie Tango tanzt, so eine ganz klassische Tango-Szene. Und gleichzeitig dominiert dieses Werk aber oder wird dieses Werk, ein Bild von einer Mauer eingenommen, die im Prinzip aber auch nicht einfach ruhig, dass wir sonst so strukturiert bei Müller haben, sondern es scheint in Bewegung geraten zu sein und sich auf dieses Liebespaar auch zuzubewegen. Und was außergewöhnliche Tatsache, dass es wirklich ein Bild ist, wo man immer mehr entdecken und sich immer mehr hineinsehen kann, ist, war es auch das Lieblingsbild und deshalb musste ich es jetzt einfach ansprechen von David Bowie. Immer wenn er in Berlin gewesen sein muss, muss er sich im Brücke-Museum dieses Werk angeschaut haben und es hat auch seinen Song Hero mit inspiriert.
Das sind schöne Worte zum Schluss. Ich bin beeindruckt, erschlagen auch von der Anzahl dieser Werke hier. Ich hatte das nicht erwartet, dass so viele hochklassige Werke hier zu sehen sind. Ich bedanke mich bei dir, Tanja, dass du dir die Zeit genommen hast, so ins Detail zu gehen, mit mir durchzugehen, durch diese schönen Räume. Ich werde wiederkommen, um mir das Ganze dann nochmal mit Genuss in Ruhe anzuschauen, mit diesen ganzen Hintergründen. Magst du nochmal erwähnen, wie lange diese Ausstellung geht hier in Münster?
Genau, die Ausstellung wird noch bis zum 2. Februar 2025 laufen. Also noch gerade jede Menge Gelegenheiten. Wir haben auch noch Abendprogramm, dadurch, dass wir auch einmal im Monat den langen Freitag haben, immer am zweiten langen Freitag. Das ist auch eine Erfahrung, hier ins Museum zu kommen. Also noch viele Möglichkeiten, sich Müller anzuschauen und ihn wieder neu oder überhaupt für sich zu entdecken. Er ist es wert.
Auf jeden Fall. Ich glaube, ihr wart auch in den ersten Wochen schon überrannt. Ich glaube, über 12.000 oder 15.000 Besucher, die ihr hier hattet. Das ist schon einmal ein Range, ein Maßstab hier, auch den ihr gesetzt habt. Wie gesagt, bis zum 2. Februar 2025, gerade auch über in der Weihnachtszeit, ist Münster eine Reise wert. Zum einen der Weihnachtsmarkt, aber dieses LWL-Museum hier in Münster, am Aasee gelegen. Liebe Hörer, suchen Sie dieses Museum auf, beschäftigen Sie sich mit Otto Müller, eine neue Sicht auf Otto Müller. Es sind hervorragende Werke hier zu sehen. Ich bedanke mich bei allen Hörern, dass Sie uns in dieser Sonderausgabe bis zum Schluss zugehört habt. Ich bedanke mich bei dir, Tanja. Die letzten Worte gehören dir.
Es hat Spaß gemacht. Ich habe wirklich toll, dass wir hier zusammen durch die Ausstellung gehen konnten.
Dann komme ich gerne wieder.
Das war Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.